SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen und das sind in der nächsten halben Stunde unter anderem unsere Themen. Nach dem Anschlag in Moskau, die Festgenommenen sollen teilweise Geständnisse abgelegt haben. Außerdem sprechen wir mit unserem SR-Info-Reporter Kai Forst über die anhaltenden Probleme beim Glasfaserausbau im Saarland. Und wir blicken nach New York. Dort musste Ex-Präsident Donald Trump über 460 Millionen Dollar als Kaution auftreiben und hat das wohl auch hinbekommen. Die Frage ist, wie? Alles bis 13 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Mindestens 137 Tote, über 180 Verletzte. So bisher die dramatische Bilanz des Terroranschlages auf ein Konzert in Moskau. Und diese Zahlen werden vermutlich wohl noch steigen. Gestern Abend wurden 4 Verdächtige einem Gericht vorgeführt. Für alle 4 im Alter zwischen 19 und 32 Jahren wurden 2 Monate Untersuchungshaft verhängt. Wie mehrere russische Medien berichten, sollen mehrere von ihnen Geständnisse abgelegt haben. Was vor Gericht allerdings auch sichtbar wurde, deutliche Gewaltspuren an den Körpern der mutmaßlichen Täter. Der Verdacht der Folter steht im Raum. Frank Eichmann berichtet.
Die Zahl der Todesopfer steht immer noch nicht endgültig fest, denn die völlig zerstörte Konzerthalle ist noch nicht vollständig geräumt, so der Gouverneur des Moskauer Gebiets, Worobjow, am Vormittag. Auch die Identifizierung der Opfer ist noch nicht abgeschlossen. Die 4 mutmaßlichen Täter des Terroranschlags vom Freitag sitzen in Moskau in Untersuchungshaft. 4 tadschikische Staatsbürger, die nach der Verhaftung offenkundig massiver Gewalt ausgesetzt waren. Sie sollen bei ihrer Flucht auf dem Weg in die Ukraine gewesen sein, so heißt es offiziell. In den russischen Massenmedien und von Regierungsvertretern wird weiter breit die Version einer ukrainischen Beteiligung am Terroranschlag gestreut, auch wenn dafür bislang keine Beweise vorgelegt wurden und sich die Terrororganisation Islamischer Staat mehrfach zu dem Anschlag bekannte. Vor dieser Gefahr hatten westliche Dienste Russland vor Wochen gewarnt. Aber mit westlichen Ländern stehe man bei den Ermittlungen nicht in Kontakt, sagte Präsidentensprecher Peskow am Mittag. Zu aktuellen Ermittlungsergebnissen wolle er sich nicht äußern. Präsident Putin hat für den Nachmittag eine Sitzung einberufen, um über Maßnahmen nach dem Terroranschlag zu beraten.
Und das ist mittlerweile auch schon in Frankreich passiert. Dort wurde die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Der Verteidigungsrat des Landes hatte gestern Abend diesbezüglich getagt und war schnell zur Entscheidung gekommen, die Warnstufe hochzusetzen. Die Begründung laut Premier Attal: das Bekenntnis der Terrororganisation IS zum Anschlag. Der IS würde auch Frankreich bedrohen und sei nach Behördeninformationen in jüngster Vergangenheit in mehrere Anschlagspläne gegen Frankreich und unter anderem auch Deutschland verwickelt gewesen, die hätten vereitelt werden können. Das wirft die Frage auf, wie sieht es mit der Terrorgefahr in Deutschland aus? Dazu ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg.
Gera am Dienstag vergangener Woche. Die Bundesanwaltschaft lässt 2 Männer festnehmen. Die beiden Afghanen stehen in Verdacht, einen Anschlag geplant zu haben. Konkret sollen sie sich bereit erklärt haben, auf Polizeibeamte und Passanten rund um das Parlamentsgebäude in Stockholm zu schießen und sie zu töten. Ihre mutmaßlichen Auftraggeber sitzen in Afghanistan bei der Terrororganisation ISPK. PK steht für Provinz Khorasan. So bezeichnet der sogenannte Islamische Staat die Region Afghanistan. ISPK ist dabei ein regionaler Ableger der islamistischen Terrororganisation IS. Nach seiner Hochphase, als der IS ein Kalifat in Teilen von Syrien und Irak ausgerufen hatte und damit zum Anziehungspunkt für radikale Islamisten weltweit geworden war, ist die Organisation in den Untergrund gegangen, nachdem der IS militärisch besiegt worden und von der Landkarte wieder verschwunden war. Dabei ist der regionale Ableger ISPK in Afghanistan der Teil des IS, der den Sicherheitsbehörden in Europa mittlerweile die größten Sorgen bereitet. Die Organisation hat nämlich den Anspruch formuliert, über Afghanistan hinaus Anschläge zu realisieren, auch in Europa. Dass sie dieses Ziel konsequent verfolgt, ist in den vergangenen Monaten deutlich geworden. In den vergangenen 2 Jahren sind in Deutschland bereits mehrfach ISPK-Anhänger festgenommen worden, die einen Anschlag geplant haben sollen. Zuletzt gab es Hinweise auf einen möglicherweise geplanten Anschlag rund um den Kölner Dom. Im Zuge der Ermittlungen gerieten mehrere ISPK-Anhänger ins Visier der Ermittler. Viel nachweisen konnte man ihnen am Ende jedoch nicht. Zum Teil wurden sie abgeschoben. Sorge macht den Ermittlern dabei, dass man dem ISPK zutraut, auch komplexe Anschläge zu verwirklichen. Der Anschlag in Moskau ist der bedrückende Beleg dafür, dass die Organisation dazu in der Lage zu sein scheint, und das in einem Land wie Russland, in dem die Sicherheitsbehörden sehr stark sind. Die ISPK-Anhänger in Deutschland, die auf dem Radar der deutschen Behörden sind, schienen dazu bisher nicht in der Lage. Ob man die Bedrohungslage neu bewertet, bleibt abzuwarten. Bisher spricht Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, davon, dass die Bedrohung akut bleibt, also keine neue Qualität hat.
Wir kommen zur Lage im Gazastreifen. Dort ist die humanitäre Krise unübersehbar. Immer wieder warnen Hilfsorganisationen vor einer drohenden Hungersnot in dem Küstenstreifen. Eine der wenigen Organisationen, die bisher noch Hilfslieferungen im Gazastreifen verteilen konnte, ist das Palästinenserhilfswerk UNRWA. Israel vermutet allerdings, dass UNRWA von Hamas-Terroristen unterwandert worden ist und soll deshalb nun deren Lieferungen verboten haben. Clemens Fehrenkotte mit den Details.
Lebensmittellieferungen in den Norden des Gazastreifens würden den Vereinten Nationen von den israelischen Behörden nicht mehr künftig erlaubt werden. Dies teilte Philipp Lazzarini, der Chef der UNRWA, des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Dies sei angesichts der, Zitat, Tragödie, die sich vor unseren Augen abspielt, ungeheuerlich und stelle eine, Zitat, vorsätzliche Behinderung der lebensrettenden Hilfe während einer von Menschen verursachten Hungersnot dar. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der in den vergangenen Tagen am Grenzübergang Rafah sowie in Kairo sich aufgehalten hat und sich für eine unverzügliche Ausweitung der Hilfslieferungen in den Gazastreifen ausgesprochen hat, sagte heute Vormittag in der jordanischen Hauptstadt Amman: Wir müssen uns bemühen, die einzigartigen Leistungen der UNRWA aufrechtzuerhalten, denn dadurch bleibt die Hoffnung bestehen. In einer immer dunkler werdenden Welt ist die UNRWA der einzige Lichtblick für Millionen von Menschen. Und ich sehe diese Hoffnung hier. Mehr denn je dürfen wir uns diese Hoffnung nicht nehmen lassen. Die israelische Armee betrachtet die UNRWA als teilweise von der Hamas unterwandert und daher als ein Sicherheitsrisiko. In der israelischen Öffentlichkeit wird unterdessen darüber debattiert, wer die Verteilung der Hilfslieferungen im Gazastreifen übernehmen könne. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender Kan meldete heute Morgen, Israel habe lokale Clan-Anführer im Gazastreifen wegen einer möglichen Ablösung der Hamas kontaktiert. Diese örtlichen Clan-Anführer hätten daraufhin Morddrohungen der Hamas erhalten. Der israelische Sicherheitsapparat erwäge nun, den Clan-Anführern Waffen zu geben, um sich zu schützen. Tamir Heiman vom israelischen Thinktank INSS sagte zu diesen Überlegungen am Vormittag im Fernsehsender Channel 12: Wir haben immer noch nicht entschieden, wer die zivile Administration übernehmen soll. Jedes Mal, wenn wir versucht haben, irgendeinen lokalen Clan-Anführer dafür zu bestimmen, wurde er von der Hamas beseitigt. Wir treffen aber auch nicht die Entscheidung, dass die Armee eine Militärbehörde errichtet, und auch die Fatah ist zu einem Tabu geworden. In welche Richtung sollen wir uns also bewegen? Seit mehreren Wochen werfen Transportmaschinen der USA, Jordaniens und weiterer Staaten in Koordinierung mit den israelischen Streitkräften Hilfsgüter per Fallschirm über dem Gazastreifen ab. Die deutsche Luftwaffe beteiligt sich seit einer Woche an diesen Maßnahmen. Von Amman aus wird auch diesen Mittag eine deutsche Transportmaschine starten und über Gaza die Hilfsgüter abwerfen. Diese Art der Hilfslieferungen werden von den Staaten, die sich daran beteiligen, allenfalls als eine Art Tropfen auf den heißen Stein betrachtet.
Wir kommen in die USA. Fast eine 500 Millionen Dollar Kaution für eine Geldstrafe muss Donald Trump nach seiner Verurteilung in einem New Yorker Betrugsverfahren aufbringen. Nun sollte man meinen, dass das für jemanden, der sich selbst als den größten und erfolgreichsten Geschäftsmann der Welt sieht und auch gerne mal ganz stolz seine voll vergoldete Toilettenschüssel präsentiert, nicht das allergrößte Problem darstellen sollte. Ist es aber, denn der Großteil von Trumps vermeintlichen Milliarden ist gebunden in Immobilien. Die werden als Kaution aber nicht akzeptiert. Trump scheint nun das Geld aber aufgetrieben zu haben. Woher ist aber nicht ganz klar, berichtet Antje Passenheim aus New York.
Yes, I look at 40 Wall Street each and every day.
Jeden Tag habe sie Donald Trumps Turm im Visier, droht New Yorks Generalstaatsanwältin. 40 Wall Street, das historische Hochhaus, schräg gegenüber der Börse, nicht weit von ihrem Büro. Letitia James hat schon die nötigen Papiere eingereicht, um gleich nach Ablauf der Frist zuzuschlagen. Geld oder Türme. Das war James' Ansage nach dem Richterspruch im Februar. Wir werden den Richter auffordern, seinen Besitz zu pfänden. Sollte der wegen Betrugs verurteilte Ex-Präsident nicht doch noch rechtzeitig rund eine halbe Milliarde Dollar flüssig machen. Die Kaution für seine Geldstrafe plus Zinsen. Ein New Yorker Richter hatte Trump und zwei seiner Söhne dazu verurteilt, weil sie mit aufgeblasenen Finanzberichten jahrelang Banken und Versicherer getäuscht haben. Trump legt Berufung ein, doch trotzdem muss er die Kaution bezahlen, in voller Höhe der Strafe. Trumps Anwälte haben bereits erklärt, ihr Klient bekomme das Geld nicht zusammen. Verständlich, meint der ehemalige stellvertretende Bezirksstaatsanwalt für Manhattan, Adam Kaufman. Niemand hat so viel Cash ad hoc frei verfügbar. Nicht einmal Amerikas größte Multimilliardäre haben so viel Geld ungebunden rumliegen. Rund 30 Kautionsgesellschaften hätten Trump eine Absage gegeben. Donald Trumps Vermögen ist größtenteils an Immobilien gebunden und die Kautionsgesellschaften akzeptieren das nicht als Sicherheit. Sie wollen Cash oder Aktien. Das US-Magazin Forbes schätzt Trumps Gesamtvermögen aktuell auf rund 2,6 Milliarden US-Dollar. Auf vielen Trump-Immobilien lasten Schulden oder sie sind verkauft und tragen nur noch seinen Namen. Auch Wall Street Nummer 40 heißt zwar Trump Building, doch formal sind eine deutsche Reederfamilie und ihre Geschäftspartner Eigentümer des Grundstücks. Trump ist lediglich der Pächter. In seinem Wahrzeichen, dem schwarzen Trump Tower auf der Fifth Avenue, soll Trump nur noch sein dreistöckiges Apartment gehören. Doch so oder so, Medien wie der Sender CNN sehen Trump bereits im Panikmodus.
Panic mode, I'm told, is setting in.
Er nutzt das Spektakel dagegen fleißig für seinen Wahlkampf. Mit dem Aufruf, lasst eure dreckigen Hände vom Trump Tower, bat sein Wahlkampfteam die Anhänger um 1 Million Spenden. Am Freitag überraschte Trump dann noch mit einem Deal. Seine Medienfirma fusioniert mit einem Unternehmen und gelangt dadurch im Schnellgang aufs Börsenparkett. Trump soll das ein Aktienpaket von gut 3 Milliarden Dollar einbringen. Doch im Moment bringt ihm das kein Bargeld. Die Papiere darf er erst ein halbes Jahr nach dem Börsengang verkaufen. Dennoch tönte Trump zum Wochenende im Sender NBC. Er habe das Geld zusammen. Sie wollen mir nur das Geld wegnehmen, damit ich es nicht für den Wahlkampf nutzen kann. Woher die mutmaßliche Geldspritze kommt, verriet Trump allerdings nicht. Es mehren sich Spekulationen. Der klamme Ex-Präsident und Anwärter der nächsten Präsidentschaft könnte Russland oder Saudi-Arabien um Finanzhilfe gebeten haben. Im Gespräch mit Fox News räumte Trumps Anwältin Alina Haber diesen Verdacht nicht aus. Es gibt Regeln und Vorschriften, die öffentlich sind. Ich kann nicht über die Strategie sprechen. Offen ist, was Trump macht, wenn es tatsächlich keine Finanzspritze gibt. Er könnte sich an das oberste Gericht des Bundesstaats New York wenden, um eine Fristverlängerung zu erwirken.
Damit ist es 12.43 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Zeit für die aktuellen Meldungen mit Tanja Philipp-Murer.
Die EU-Kommission eröffnet ein Verfahren gegen Apple, den Google-Mutterkonzern Alphabet sowie Facebooks Mutterkonzern Meta. Wie die Kommission mitteilte, soll festgestellt werden, ob die drei Branchenriesen gegen EU-Regeln verstoßen haben. Beispielsweise müssen Social-Media-Plattformen die Zustimmung der Nutzer einholen, wenn sie deren personenbezogene Daten über verschiedene Plattformdienste miteinander kombinieren. Die EU-Kommission hat Meta im Verdacht, dies nicht ausreichend einzuhalten. Außerdem müssen Entwickler von Apps kostenlos die Möglichkeit haben, ihre Kundschaft auf Angebote außerhalb der App-Stores der großen Konzerne aufmerksam zu machen. Die EU-Kommission hat Zweifel, ob Alphabet und Apple diese Regelung in vollem Umfang einhalten. Im Tarifstreit des Lufthansa-Bodenpersonals hat die Schlichtung begonnen. Während der Verhandlungen in Frankfurt darf nicht gestreikt werden. Die Schlichtung soll laut den beiden Tarifparteien spätestens am Donnerstag enden. Als Schlichter wurden Thüringens Ministerpräsident Ramelow und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise ernannt. Verdi fordert für die Beschäftigten 12,5% mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Der erste FC Saarbrücken will offenbar nur seine Geschäftsstelle in ein Gebäude am Saarbrücker Franzenbrunnen verlegen. Das geht aus einem Schreiben des Vereins an Oberbürgermeister Konrad hervor, das dem SR vorliegt. Der Neubau eines Fußballplatzes im Rahmen eines Profi-Campus wird darin aber nicht erwähnt. Die Stadt Saarbrücken hatte eine mögliche Genehmigung von einer verbindlichen Zusage des Fußball-Drittligisten abhängig gemacht, den Rasenplatz zu nutzen. Nur dann könnte der Bebauungsplan wegen öffentlichen Interesses entsprechend geändert werden. Die Maxi Sports GmbH hatte bereits umfangreiche vorbereitende Erdarbeiten durchgeführt und Aushubmaterial illegal abgelagert. Geschäftsführerin des Unternehmens ist die Schwester von FCS-Vizepräsident Pitino. Nach dem Tötungsdelikt von Schmelz sitzen die drei Tatverdächtigen in Paris in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft will ihre Auslieferung nach Deutschland beantragen. Die drei Männer sollen am Samstag einen 37-Jährigen in seiner Wohnung im Schmelzer Ortsteil Primsweiler getötet haben. Bei dem Opfer handelt es sich um einen Mann aus dem Raum Darmstadt, der als Subunternehmer für die Deutsche Glasfaser gearbeitet hatte. Die drei Beschuldigten waren seine Mitarbeiter. Sie hatten sich nach der Tat offenbar nach Frankreich abgesetzt. Das Obduktionsergebnis soll im Laufe des Tages vorliegen.
Und diese Meldung hat uns gerade noch erreicht. Der Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Der gebürtige Münchner starb am Montag im Alter von 82 Jahren, wie vor wenigen Minuten der Anwalt der Familie mitgeteilt hat. Wepper wirkte in zahlreichen Filmen und Fernsehserien mit, unter anderem in Derrick und in Um Himmels Willen. Wir wechseln thematisch ins Saarland. Da wissen wir ja mittlerweile hierzulande, wenn Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Besuch kommt dieser Tage, dann hat er meistens einen dicken Scheck mit im Gepäck und kommt dann auch noch Bundeskanzler Olaf Scholz mit, wie bei uns etwa in Ensdorf bei der geplanten Chipfabrik vom US-Hersteller Wolfspeed, dann geht's um die ganz großen Projekte. Heute ist das in Schleswig-Holstein in Dithmarschen der Fall. Auf einer 110 Hektar großen Fläche hat dort vor ein paar Stunden das schwedische Unternehmen Northvolt mit dem Bau einer E-Auto-Batteriefabrik begonnen. SR-Info-Reporterin Laura Albus war vor Ort. Die Fragen an Sie: Es geht da bei dem Projekt um eine Menge Geld. Um wie viel genau und warum ist diese Ansiedlung für die Bundesregierung dort so wichtig?
Es geht tatsächlich um viel Geld, auch um viel Steuergeld. Die EU-Kommission hat eine staatliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 902 Millionen Euro aus Fördermitteln und Garantien bewilligt. Insgesamt will Northvolt nach eigenen Angaben 4,5 Milliarden Euro investieren. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer Ansiedlung mit strategischer Bedeutung für Deutschland und Europa und betonte damit, dass sich das Land mit der Batteriefabrik unabhängiger vom asiatischen Markt machen wolle.
Und diese Ansiedlung wird sich damit mutmaßlich auch auf die Region um Dithmarschen herum auswirken. Wie sieht's da mit der Infrastruktur aus? Ist da alles vorbereitet für eine so große Industrieansiedlung?
Wie genau sich die Region verändern wird, das ist noch völlig offen. Für Northvolt ist der Ausbau der Infrastruktur vor allem auf der Schiene von zentraler Bedeutung. Das weiß auch das Land. Konkret beschlossen ist allerdings noch nichts. Aber, das betonte auch der Wirtschaftsminister Robert Habeck, dass da schon noch einiges passieren müsse. Der Gleisanschluss des Werkes beispielsweise sei ein wichtiger Faktor. Und auch die Mitarbeitenden sollen zügig von Hamburg nach Heide kommen. Um nach Hamburg zu kommen, müssen die Züge allerdings über den Nord-Ostsee-Kanal. Die Hochbrücke Hochdonn auf der Hauptroute der sogenannten Marschbahnstrecke ist für solche Lasten gar nicht ausgelegt. Das Land lässt im Moment nach eigenen Angaben prüfen, ob die Brücke so verstärkt werden könnte, dass Northvolt die gefertigten Batterien zu den Kunden nach Süddeutschland per Güterzug schicken kann.
Da ist also noch eine Menge zu tun, klingt aber danach, als seien schon die Abnehmer für die Batterien da. Für wen genau soll die Produktion denn in Dithmarschen sein?
Laut Angaben von Northvolt, die ja auch ein Werk in Schweden haben, beläuft sich das aktuelle Gesamtauftragsvolumen auf über 50 Milliarden US-Dollar. Mit Kunden und Partnern wie BMW, Scania, Volvo Cars und der Volkswagen-Gruppe. Letztere haben sich auch Unternehmensanteile gesichert. Schon in 2 Jahren sollen auf dem Gelände der Gemeinden Norderwörden und Lohe-Rickelshof die ersten Autobatterien vom Band laufen. 2029 soll das Werk dann unter Volllast laufen und jährlich bis zu 1 Million Autobatterien produzieren.
In Dithmarschen in Schleswig-Holstein hat heute der Bau einer E-Auto-Batteriefabrik begonnen. Informationen dazu waren das von SR-Info-Reporterin Laura Albus. Wir bleiben thematisch beim Auto, wechseln aber über die Grenze nach Lothringen, genauer nach Hambach. Dort wurde bisher ein echtes Parkplatzwunder gebaut, der Smart 4-2. Nur 2,5 Meter lang war der gerne mal spöttisch genannte Elefantenrollschuh trotz seines ungewöhnlichen Designs durchaus ein Verkaufserfolg. Aber die Ära des Smart in Hambach, die geht diese Woche zu Ende. Der Smart wird künftig in China produziert werden und deshalb läuft diese Woche der letzte Kleinstwagen vom Hambacher Band. Aus der SR-Wirtschaftsredaktion dazu Lisa Christel.
Es war die große Sache für Lothringen im Oktober 1997. Der damalige Bundeskanzler Kohl und der französische Präsident Chirac wollten sich die Eröffnung des neuen Smartwerks nicht nehmen lassen. Ein kleines, kompaktes Auto, gebaut in einem hochmodernen Werk. Mercedes schuf damit Industriearbeitsplätze in einer armen Region. Entsprechend stolz über seinen Fang trug Hambach seitdem den Spitznamen Smartville. Aber damit ist jetzt Schluss. Bürgermeister Daniel Müller ist enttäuscht.
Für die Kommune und ihre Bewohner ist es sehr traurig. Smart war das Aushängeschild, das erste große Unternehmen, das herkam. Und Mercedes ist ein großer Name. Es ist wirklich traurig für uns, für die Kommune, dass Smart hier nicht mehr produziert wird.
Zu Spitzenzeiten wurden im Werk 140.000 Smarts im Jahr produziert. 2018, bei der Feier zum 20-jährigen Jubiläum, gab es noch Grund zur Freude. Nur kurz darauf der Schock. Der kleine Zweisitzer sollte ab sofort nicht mehr in Hambach, sondern in China gebaut werden. Für die Belegschaft eine große Unsicherheit, erzählt Gewerkschafter Tomás Di Francesco.
Sie nannten das den Pakt 2020. Es waren 5 Jahre, in denen die Gehälter gesenkt werden sollten. Grob ging es darum, die Kosten und die Stundensätze zu senken. Also hat ein Arbeitnehmer unglaublich viel aufs Jahr gerechnet verloren. Wir haben bis dahin 35 Stunden gearbeitet. Sie wollten uns dann 39 Stunden arbeiten lassen, aber nur 37 bezahlen.
Schlecht bezahlt, aber immerhin Arbeit durch den Elektrosmart. Leider nur kurz eine sichere Bank. Ein Jahr später platzt die nächste Bombe. Daimler schließt das Werk. Aber die 1600 Arbeitsplätze sind doch noch gerettet worden. Der neue Besitzer, die Firma INEOS, baut auch Autos.
Wir haben Elektroautos gebaut. Die Politiker sprechen nur von Elektromobilität. Und jetzt finden wir uns mit einem Grenadier wieder, der verbraucht und verschmutzt. Und es gibt nur dieses Modell. Wir sind besorgt, weil es keine weiteren gibt. Schon 2020 haben wir uns Sorgen gemacht und heute noch mehr.
Di Francesco meint den Grenadier. 2,5 Tonnen Stahl, 250 PS stark. Gebaut in Hambach. Eine umgekehrte Transformation. Vom Elektroantrieb zum Verbrenner. Die Stadtverwaltung denkt dagegen nachhaltiger und bleibt ihren Smarts treu.
Ich glaube nicht, dass wir einen Geländewagen haben werden, weil wir den Sinn nicht darin sehen, einen SUV für eine Kommune zu haben. Auch wenn manche Lust darauf hätten.
Parallel zum Grenadier gehen noch die letzten E-Smarts vom Band. Jetzt ist nach fast 30 Jahren das Ende der Smart-Ära besiegelt. Und Smartville heißt wieder Hambach.
Schnelles Internet wird angesichts der stark anwachsenden Datenmengen für die Zukunft immer wichtiger. Das Zauberwort, das viele andere Länder schon längst kennen, heißt da Glasfaser. Der Ausbau im Saarland, der schreitet zwar voran, doch ebenso wachsen damit auch die Probleme. Bauarbeiten, die nicht weitergehen oder gar nicht erst beginnen, oder Schäden, die bei den Bauarbeiten verursacht werden. All das sorgt für Unsicherheiten innerhalb der Bevölkerung. Das bemerkt auch die Verbraucherzentrale im Saarland. Die Zahl der Anrufe steigt da rasant und viele Menschen wollen jetzt wieder aus ihren Verträgen raus. SR-Info-Reporter Kai Forst hat bei der Verbraucherzentrale mal nachgehakt, ist bei mir im Studio. Kai, wodurch genau sind denn die Menschen da jetzt beunruhigt?
Ja, ein Teil der Probleme hast du ja schon angesprochen. Es ist ein buntes Potpourri an Gründen, das für diese Unsicherheiten sorgt. Wir haben da zunächst mal in regelmäßigen Abständen diese Negativschlagzeilen. Also immer wieder werden großflächige Bauschäden in verschiedenen Kommunen bekannt oder die Bauarbeiten werden zum Teil auf unbestimmte Zeit verschoben. Zuletzt hatte der SR ja auch von mutmaßlichen Ausbeutungen ausländischer Bauarbeiter berichtet. Und dann haben wir noch die Fälle, in denen dann die Glasfaserkabel zum Beispiel schon bis zum Haus verlegt wurden, aber eben noch nicht ins Haus. Mhm. Und da liegen die dann schon eine ganze Weile und nichts passiert mehr. Oder, und das sorgt offenbar gerade bei ganz vielen Menschen für Unsicherheiten, die Hauseigentümerinnen und Eigentümer haben schon vor ein oder vielleicht sogar schon vor 2 Jahren einen Vertrag mit dem Unternehmen wie der Deutschen Glasfaser abgeschlossen, doch seitdem nie wieder was von dem Unternehmen gehört. Und die Verbraucherzentrale hat mir bestätigt, die Anrufe von verunsicherten Menschen, die wächst rasant an. Und die wissen nicht, wann denn überhaupt der Ausbau beginnen soll, ob er überhaupt beginnen wird. Und kombiniert mit den eben genannten Negativschlagzeilen haben offenbar ganz viele derzeit das Gefühl, sogar einem unseriösen Unternehmen aufgesessen zu sein und wollen gerne aus den Verträgen wieder raus.
Aber wenn ich so einen Vertrag abgeschlossen habe, dann gibt es ja normalerweise auch bei diesen Unternehmen ja irgendeine Art von Ansprechpartner, eine Hotline oder sonst irgendwie was, wo ich mal nachfragen kann, wie sieht's denn aus, was passiert denn? Ist das da jetzt nicht der Fall?
In der Theorie ist das so und das wäre auch sehr wünschenswert. In der Praxis sieht es dann aber oft ganz anders aus. Auch das hat mir Desiree Fuchs von der Verbraucherzentrale nochmal ganz deutlich gemacht. Denn häufig wurde der Vertrag zwar mit der Deutschen Glasfaser geschlossen, die haben aber wiederum für die Bauarbeiten dann ein anderes Unternehmen beauftragt. Und wenn es dann Probleme mit den Bauarbeiten gibt, Schäden oder sonstiges, werden die Kunden dann an diese Firmen verwiesen. Und dort ist dann laut Verbraucherzentrale ganz oft niemand zu erreichen. Heißt, die ohnehin schon große Unsicherheit wird dann nochmal verstärkt durch eine mangelnde Kundenkommunikation durch diese Unternehmen.
Das ist natürlich alles sehr unerfreulich. Was genau rät denn die Verbraucherzentrale jetzt verunsicherten Kundinnen und Kunden in solchen Fällen?
Das Wichtigste zunächst mal, die Kontaktaufnahme sollte schriftlich erfolgen, damit man am Ende alles nachweislich irgendwie auf der Hand hat. Und wenn Verbraucher aufgrund der ganzen Unsicherheiten und Negativschlagzeilen zum Beispiel aus ihren Verträgen herauskommen wollen, weil sie zum Beispiel was abgeschlossen haben und seit 2 Jahren nichts passiert, dann rät die Verbraucherzentrale dazu, das Unternehmen unter einer Fristsetzung von mindestens 1 Monat aufzufordern, den Anschluss fertigzustellen und gleichzeitig dann mit einem Rücktritt zu drohen, falls diese Frist dann fristlos verstreicht. Und erfolgt bis zur gesetzten Frist dann keine Reaktion des Unternehmens, kann man mit einem zweiten Schreiben den Rücktritt dann vom Vertrag erklären. Aber gleichzeitig macht die Verbraucherzentrale auch darauf aufmerksam, dass im Einzelfall es auch doch durchaus eine rechtliche Beratung notwendig sein kann. Für alle Menschen, die da sehr große Probleme haben und Fragen haben, hat die Verbraucherzentrale auf ihrer Homepage im Übrigen nochmal alles ganz genau und die meisten Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengestellt. Da kann man dann sich auch nochmal ein eigenes Bild machen.
Informationen von SR-Info-Reporter Kai Forst zu den Problemen mit dem Glasfaserausbau im Saarland und den daraus folgenden Konsequenzen. Und wenn Sie das alles nochmal in Ruhe und ganz genau nachlesen wollen, diese Infos finden Sie auch auf sr.de. Bleibt mir noch, Ihnen zu sagen, wie das Wetter wird. Heute überwiegend freundlich, wenn es dann aber auch nicht richtig warm wird. Die Temperaturen pendeln sich so zwischen 9 bis 14 Grad ein. Morgen geht es dann bewölkt los, hier und da kann es leicht nieseln. Ab Mittag dann aber wieder mehr Sonne. Das war die SR-Infobilanz am Mittag. Mein Name ist Florian Mayer. Hier geht's weiter mit den Kommentaren der Auslandspresse. Und danach übernimmt Roland Kunz mit dem SR2-Nachmittag. Weiterhin viel Vergnügen.
SR-Info Auslandspresseschau.
Die internationale Presse beschäftigt sich mit dem verheerenden Terroranschlag auf eine Konzerthalle in der Nähe Moskaus, bei dem mehr als 130 Menschen getötet und viele verletzt wurden. Ein Ableger des IS bekannte sich zu dem Anschlag. Die Londoner Times kommentiert: Viele Russen werden sich fragen, warum ihre Regierung, die seit Beginn des Ukraine-Krieges die Überwachungs- und Geheimdienstoperationen gegen die eigenen Bürger massiv verstärkt hat, den Anschlag nicht verhindern konnte. Das ist umso fahrlässiger und beschämender, als Moskau Anfang des Monats von US-Geheimdiensten gewarnt wurde, dass Extremisten kurz davor stünden, große Ansammlungen von Menschen in Moskau anzugreifen. Ein schreckliches terroristisches Verbrechen nun als Vorwand für die Eskalation des Krieges in der Ukraine zu benutzen, ist eine zynische politische Täuschung. Russlands trauernde Bevölkerung verdient eine ehrlichere Reaktion des Kreml. Die ungarische Zeitung Népszavó schreibt: Die sozialen Medien sind nicht von Je suis-Bekundungen übergequollen. Die in solchen Fällen üblichen Solidaritätszeichen in den Großstädten der Welt haben gefehlt. Lediglich in Dubai wurde am Samstagabend das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa-Turm, in den russischen Nationalfarben geschmückt. Es ist ziemlich schwierig, Solidarität zu zeigen, aber diesmal hat die Politik die Prüfung mit Bravour bestanden. Staats- und Regierungschefs der Welt, darunter auch der Erzfeind Amerika, verurteilten den Terroranschlag sofort und drückten dem russischen Volk ihr Beileid aus. Die Neue Zürcher Zeitung befasst sich mit der Behauptung der russischen Regierung, die Attentäter hätten Verbindungen in die Ukraine. Dieses Propagandamanöver ist allzu durchsichtig. Putin will offenkundig von seinem Versagen bei der Terrorabwehr ablenken und die Tragödie nutzen, um die Bevölkerung noch stärker gegen die Ukraine aufzuhetzen. Die Ukraine dagegen ist eine vom Putin-Regime von A bis Z erfundene Bedrohung. Für den Krieg gegen das Nachbarland gab es nie auch nur den geringsten sicherheitspolitischen Grund. Dieser Feldzug lässt sich einzig durch den Machtwahn der alternden Kreml-Clique erklären. Das unterstreicht, wie sehr Russland eine Führung fehlt, der die Sicherheit des Landes und der eigenen Bevölkerung ein echtes Anliegen ist. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsapp.